Ja, an der Stelle kommen wir zu unserer Keynote. Und ich darf dazu ganz herzlich begrüßen einen, der in seiner Arbeit genau, aber punktgenau auf diese Fragestellungen fokussiert, von der Universität Wien, vom Institut für Geographie und Regionalforschung, aber auch als Vertreter seines eigenen Unternehmens Modul 5, das in dem Bereich forscht und berät. Dr. Peter Görgel, herzlich willkommen. Jetzt ist der Auftrittsapplaus gerechtfertigt.
Danke.
Ja, wir freuen uns. Der Stand der Dinge, Stadt, Region, Siedlungsentwicklung und Co.
Vielen Dank. Es freut mich sehr, dass so viele aus den unterschiedlichsten Bereichen Politik studierende, Kommunalpolitik genauso wie quasi auch Landespolitik oder in Personalunion, genauso wie die Verwaltung und noch viele mehr da sind. Freut mich aus zwei Gründen. Erstens, die nicht zum ersten Mal da sind, werden heute einen Stand der Dinge erleben, den ich wahrscheinlich auch vor 5, 6 Jahren so schon beschrieben hätte. Es ist, das sage ich gleich vorweg, nicht so viel passiert, möglicherweise. Und es liegt auch an dem, wer Sie heute alle sind, in welcher Funktion Sie da sind, oder auch an dieser Wortwolke, die man vorher gerade gesehen hat. Die Conclusio, die ich jetzt schon vorwegnehme, wenn ich sage, es ist nicht so viel passiert, entwicklungstechnisch in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren in der Stadtregion Wien, dann ist es nicht unbedingt nur die Schuld der Raumordnung oder der Raumplanung oder die Schuld der Politik. Es ist die Schuld, weil es ein unfassbar komplexes, verwobenes Gebilde ist, diese Stadtregion. Sie alle in Ihren Funktionen, Sie aber auch als Privatmenschen, haben ganz unterschiedliche Interessen und nehmen die Stadtregion anders wahr, benutzen sie anders oder bestimmen mit, was passiert oder was nicht passiert. Und all die Themen, die vorher drauf gestanden sind, sind die Themen, die quasi die Raumordnung, aber nicht alleine die Raumordnung beschäftigt. Und wie soll man das alles in 5, 6, 7, 8 Jahren so unter einen Hut bringen, dass da tatsächlich ein Konzept rauskommt, wo man am Ende sagen kann, hey, da ist richtig was passiert. Das ist wahnsinnig schwer. Raumordnung ist eine Querschnittsmaterie, heißt es ja auch bei uns in der Wissenschaft, genau deswegen. Wir haben die große, schwierige, aber sehr, sehr reizvolle Aufgabe, all diese Themenbereiche und all die Akteurinnen und Akteure miteinander zu verbinden und versuchen, trotz dieser komplexen Gemengelage was draus zu machen. Was zeige ich Ihnen in den nächsten 20 Minuten? Es sind im Prinzip aus zwei Forschungsprojekten ein paar Ergebnisse, die so ungefähr ein bisschen die Perspektive nach oben heben. Es geht nicht um Wohnen, ich werde öfter von Siedlungsentwicklung sprechen, quasi möglicherweise also Wohnen plus Städtebau und Regionalplanung, wenn ich mal ganz flapsig es zusammenfassen will. Ich werde Ihnen ein paar Ergebnisse zeigen und darauf aufbauend dann auch noch ein paar Diskussionspunkte, die sich daraus ergeben, die nicht nur unsere sind, die wir akademisch diskutieren, sondern die wir auch vor Ort, wenn wir eben arbeiten in Gemeinden oder mit Landesregierungen zusammen, quasi jeden Tag auf der Tagesordnung haben. Ganz kurz, und da knüpfe ich bei dem an, was der Kurt Mittringer quasi schon als Zitat von der letzten Sitzung, vom Wohnbauforschungstag gesagt hat, es geht um die Bevölkerungsentwicklung in der Stadtregion. Es ist eine der dynamischsten Stadtregionen, die wir im deutschsprachigen Raum beziehungsweise im mitteleuropäischen Raum haben. Das Wachstum, die Wachstumskurve zeigt seit Jahren kontinuierlich nach oben. Daran wird sich auch nichts ändern, solange die sozioökonomischen Rahmenbedingungen in Europa und weltweit dieselben bleiben. Das heißt, das war auch die Grundlage dessen, also da, um auf das Zitat zurückzukommen, das Wachstum lässt sich nicht aufhalten, weil es ist quasi, wenn man so will, eher ein Metatrend. Ein globaler Trend, der quasi in dem Fall eben für solche Großstadt- oder Metropolregionen wie Wien spricht. Sie sehen hier aus einer Studie, die wir für die Planungsgemeinschaft Ost im Jahr 2017 angefertigt haben, nur eine ganz banale Karte, die zeigt die Bevölkerungsentwicklung von 2008 bis 2015 in Prozent, überall wo rot starkes Wachstum oder Wachstum und wo blau Schrumpfung. In dieser Zeit hatten wir ein Wachstum alleine in dieser besagten Stadtregion Plus von circa 176, also fast 180.000 Menschen. Sie sehen aber, das ist der untere gelbe Kasten, dieses Wachstum ist sehr ungleich verteilt gewesen. Auf alle mehrere hundert Umlandgemeinden entfielen davon 50.000 in Niederösterreich und im Burgenland und 126.000 Menschen nach Wien. Also Wachstumsmanagement bedeutet in dem Fall auch schon allein quantitativ ganz was anderes. Im Verhältnis aber sind 30, 40, 50, 60 Einwohnerinnen und Einwohner für eine kleine Gemeinde möglicherweise eine ähnliche politische und strategische Herausforderung wie eine viel größere Zahl für Wien. Das heißt, auch wenn die absoluten Zahlen unterschiedlich sind, heißt es noch lange nicht, dass die Herausforderungen nicht doch irgendwo vergleichbar wären. Wenn man sich das Wachstum jetzt nicht so, wie es die Statistik macht, gewöhnlich auf Gemeindeebene anschaut, sondern in einen Bevölkerungsraster reingeht, also in einen geografischen Raster von 1000 Metern und sich anschaut, wo dann das Wachstum in absoluten Zahlen stattgefunden hat, sehen wir was ganz Interessantes. Das ist das, was links unten steht. Wachstum hat sich entlang in Rasterzellen, in Siedlungsgebieten, in solchen Einheiten entlang von höherrangigen Verkehrsachsen abgespielt, zu sehr, sehr großen Teilen. Auf der anderen Seite in Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern. Das mag Sie jetzt alles nicht besonders überraschen, sagen Sie, ist ja eh klar, ich ziehe doch dahin, wo, ja, da wird schon, ja klar, ist ja eh so. Ist keine große Überraschung. Es geht bei der Wissenschaft auch nicht darum, Überraschungen zu erzeugen, sondern die Sachen mal auf die Karten zu bringen. Weil das heißt nämlich eines. Das heißt, da passiert was, ohne dass wir es, da komme ich gleich drauf, geplant haben, hat der Markt, hat das, wie wir Menschen quasi funktionieren, wie wir Wohnstandortentscheidungen treffen, dafür gesorgt, auch wenn das jetzt nicht so ausschaut auf diesem Bild, wenn man sich genauer anschaut, dass auf dieser Flughöhe eigentlich relativ wenig Zersiedelung stattgefunden hat. Die Planung verlief weitgehend an Planer, das Wachstum verlief weitgehend an sinnvollen Standorten, was auch immer man darunter jetzt verstehen kann planerisch. Sie wissen alle genau, es gibt genug Zersiedelung in der Stadtregion Wien, wenn ich dann ein bisschen genauer hineinzoome. Allerdings auf dieser stadtregionalen Ebene ist es ein relativ geordnetes Bild. Das ist eine gar nicht so verkehrte Ausgangsbasis für uns. Eine Sache, die man in Niederösterreich, wo ich ja eben auch arbeite oder wo viele von uns arbeiten, sehr sanft und behutsam ansprechen muss. Viele Gemeinden über 5000 Einwohner wären immer noch gerne ein kleines Dorf in Niederösterreich. Nein, die werden Städte. Die werden langsam aber sicher suburbane Kleinstädte. Die urbanisieren sich tatsächlich. Das ist ein ganz, ganz großer Image und auch möglicherweise politisch-strategischer Wandel, der da in den Köpfen stattfinden muss. Ist aber mit Chancen verbunden. Durch das Wachstum, das sich konzentriert auf eben solche Ortschaften und solche Größen, da werde ich nachher noch drauf kommen, eröffnen sich einfach auch die Chancen, ein bisschen was von Wien möglicherweise zu lernen, was innovative Wohn- und Siedlungsprojekte anbelangt. Normalerweise sind die Losgrößen innerhalb von Niederösterreich so gleich und die Wohnbauförderung gießkannenmäßig so verteilt, dass möglicherweise auch gar kein Geld und gar keine Standorte dabei rauskommen, um innovative Wohnbauprojekte, wie sie in Wien sind, in kleinerer Form in einer niederösterreichischen Gemeinde oder Kleinstadt realisieren zu können. Ich sehe da die Chance, dass dadurch, dass das Wachstum jetzt quasi auch sich dort bündelt, wo es Sinn macht und wo möglicherweise auch die Nachfrage nach solchen tendenziell städtischen Wohnkonzepten auch im Umland gegeben ist durch die Bevölkerung, durchaus gegeben, wenn diese Entwicklung so anhält. Und das habe ich eben gerade schon gesagt, weitgehend ohne regionalplanerisches Zutun hat sich da jetzt auch sowas wie, haben sich einige Entwicklungsachsen entlang der Verkehrsachsen herausgebildet. Schade ist, es ist meistens noch eine Verkehrsachse, die Pkw-Verkehrsachse bedeutet. Wir haben noch ganz, ganz viel Potenzial an den S-Bahn-Achsen. Ich komme eigentlich aus München, wie man vielleicht hört, und da hat die Regionalplanung, gut, wir hatten auch eine Olympiade, das hatten wir Wien voraus, quasi im Zuge dessen mehr oder weniger klare Entwicklungsachsen und Entwicklungsschwerpunkte entlang des S-Bahn-Netzes schon in Mitte der 70er Jahre quasi ausgewiesen. Deswegen ist das Umland in München auch sehr viel stärker und aber sehr viel kontrollierter bis zu einem gewissen Teil gewachsen entlang von ÖV-Achsen, als es in Wien der Fall war. Jetzt ein schönes Thema, Suburbanisierung, der Traum vom Einfamilienhaus im Grünen prägt nach wie vor die Entwicklung in der Stadtregion. Was Sie hier sehen, ist aus der gleichen Studie, die ich vorher schon zitiert habe. Die blauen Balken sind 2007 und die blauen Balken zeichnen quasi alle Wanderungsfälle ab, wo Menschen aus der Stadt Wien ins Umland rausziehen. Die orangenen zu 2007 und 2014 im Vergleich sind die Wanderungsfälle, wo man aus der Stadtregion nach Wien hineinzieht. Ich komme auf den blauen Balken zu sprechen, da sehen Sie, da haben wir den Peak bei den jungen Familien. Alle so zwischen 35, na, sagen wir mal 28 bis 35, 36 und ganz links die kleinen Kinder, die ziehen auch mit. Das ist dieser Peak bei 0 bis 3. Heißt also, da ziehen die jungen Familien, das lässt sich statistisch ganz schön nachweisen, jedes Jahr ziehen 17.861 Menschen, waren es 2014, aus Wien ins Umland. 12.000 Menschen dagegen ziehen. Und da sehen Sie einen sehr viel stärkeren Anstieg mit dem Beginn einer höheren Ausbildung nach Wien. Das ist eine Dynamik und eine Entwicklung und ein Muster. Das ist über alle Jahre, die wir untersuchen, immer dasselbe. Wien verliert auch jedes Jahr, mal mehr, mal weniger, aber Wien verliert an Bevölkerung. Und das Umland gewinnt quasi, sagen wir mal, 17.000 Menschen. Lassen Sie mich das runterbrechen. Aus 17.000 Menschen mache ich jetzt ganz schnell mal pauschal 4.000 Haushalte. Es sind wahrscheinlich sogar noch mehr, die da ins Umland ziehen. Und wenn von den 4.000 Haushalten nur die Hälfte ein neues Einfamilienhaus beziehen will, haben wir schon 2.000 neue Einfamilienhäuser mit mindestens 500 Quadratmeter Grundfläche außenrum irgendwo im Umland. Und das jedes Jahr. Dahinter steckt die planerische Herausforderung und die ist riesig eigentlich. Weil das passiert ja jedes Jahr und das war jetzt nur mal eine ganz schnell gemachte Milchmädchenrechnung, die wahrscheinlich in echt noch viel drastischer wäre, wenn man sich es genau anschaut. Und jetzt stehen die Gemeinden vor genau diesem Spagat. Sie müssen leistbares Wohnen anbieten. Jede Gemeinde hat eine andere Vorstellung davon, was sie unter leistbarem Wohnen versteht und alle Genossenschaften haben wahrscheinlich eine ähnliche, aber auch eine andere Vorstellung davon. Und auf der anderen Seite gehen die Jungen aber in die Stadt und das ist ja gut so. Also stellen Sie sich vor, man würde sein ganzes Leben, also nichts gegen eine Umlandgemeinde, aber es schadet ja wirklich nichts, wenn ich irgendwann einmal, vielleicht wenn ich anfange zum Studieren, vielleicht doch von daheim wegziehe und ein paar Jahre in einer größeren Stadt lebe. Ja? Das heißt, das ist ein Prozess, der möglicherweise sich auch gar nicht aufhalten soll oder der auch gar nicht aufgehalten werden soll und der vielleicht auch gar nicht das Problem ist. Das Problem ist dann eher die Frage der Rückkehr. Kommen die wieder zu mir? Kann ich ihnen Wohnraum anbieten jenseits des Einfamilienhauses? Kann ich ihnen soziale Bindungen quasi, kann ich sie aufrechterhalten über die paar Jahre, die ich weggehe, egal wo ich hingehe? Und das ist auch das, was unter Siedlungsentwicklung fällt und die Aufgabe einer jeden Gemeinde ist. Die Frage für Wien, die sich hier stellt, ja, gibt es denn eigentlich irgendein Siedlungskonzept, das in der Lage ist, die Suburbaniten auf dem Weg nach draußen aufzuhalten? Gibt es irgendein Modell, das es tatsächlich schafft, die Leute schon in der Stadt abzufangen, das möglicherweise nicht auch das Einfamilienhaus ist? Das wäre hübsch dumm von Wien und man tut es ja auch nicht, glücklicherweise. Die Frage lasse ich einfach so im Raum stehen, weil ich keine Antwort darauf hätte. Aber möglicherweise ist da das Gleiche. Es gibt einfach einen Anteil Menschen, die haben das Lebensmodell Suburbia und auch die wird man nicht in Wien halten können. Und das Dritte, das ist die Aufgabe, wenn man auf der kommunalen Ebene arbeitet als Entwickler, zu schauen, ja, gibt es denn irgendwas jenseits von dem klassischen Einfamilienhaus, von all dem, was Bauträger anbieten, auch in Reihenhäusern und so weiter, gibt es denn was? Baukultur ist hier das Stichwort im allerweitesten Sinne, um, wenn die Menschen schon rausziehen, man darf es ihnen und man soll es ihnen ja auch nicht verbieten, aber möglicherweise auch Perspektiven zu eröffnen, die sie heute noch gar nicht kennen. Jetzt, und das ist schon quasi ein bisschen die Vorwegnahme dessen, was heute auch diskutiert wird. Wir haben seit gut 10 Jahren erkannt die Gefahr, aber die Gefahr noch nicht gebannt. Und das ist die da. Je stärker eine Region wächst, desto teurer wird natürlich irgendwann das Bauland und desto weniger interessant wird es, dieses Bauland auf den Markt zu bringen, wo ich doch auf der Bank kein Geld dafür kriege. Und das ist genau das große Problem, wenn man sich stadtregional anschaut, wie wir mit Daten von 2014 gemacht haben in jener Untersuchung. Ich erkläre Ihnen jetzt nicht, glauben Sie mir einfach, wir haben unterschieden in verschiedene Potenzialflächen, in verschiedene Flächen, Standortgüten und Hochpotenzialflächen sind die, wo quasi man sich ansiedeln sollte aus planerischer Sicht und alleine in all diesen, in unserer Stadtregion, in diesen Hochpotenzialflächen hätten wir theoretisch 6.000 Hektar Bauland gehabt 2014. Da bringt man ohne Probleme mit einer noch nicht mal städtischen Dichte fast 500.000 Menschen unter. Das ist genau das, was das ganz, ganz große Problem ist, wenn wir von nachhaltiger Siedlungsentwicklung sprechen, das sich in Wien natürlich ein bisschen anders darstellt, aber es in Wien natürlich auch gibt. Spekulation, Grund, Bodenwerte, alles das sind ja Themen in der Stadt genauso wie am Land. Ich will Ihnen damit nur sagen, eine unfassbar große Menge an schon gewidmetem Bauland, teilweise in eben gar nicht so schlechten Lagen, auf denen eigentlich die Entwicklung stattfinden sollte aus planerischer Sicht, aber eben nicht möglich ist. Wir werden aber dann heute in einer Gruppe, wenn es um Raumordnung und Bodenpolitik geht, unter anderem genau über diese Themen dann auch noch vertieft diskutieren können. Aber genau das ist zusammen mit den ganz, ganz vielen Baugebieten aus den 60er und 70er Jahren, in denen eine durchaus Überalterung stattgefunden hat, das große Problem. und das nenne ich quasi schleichende Nachverdichtung. Wir überlegen auf der einen Seite, ja, wie können wir denn Nachverdichtung möglichst qualitätsvoll gestalten? Auf der anderen Seite habe ich genau das Problem, da habe ich Baulücken, die kommen seit 30 Jahren, obwohl sie gewidmet sind, nicht auf den Markt. Und daneben zwei, drei Einfamilienhäuser, in denen die Menschen überaltern und ein findiger Investor sie rauskauft. Und die sind schon gewidmet. Und dann passiert da halt was. Und dann passiert da einfach mal ein bisschen eine Nachverdichtung. Genau im Rahmen dessen, was die Leitplanung hergibt. Ja? Also die Bauleitplanung auf kommunaler Ebene hergibt. Das ist aber nicht geplant und das ist keine strategische Planung und es ist auch keine nachhaltige Planung, wenn das so punktuell passiert. Also schleichende Nachverdichtung. In Niederösterreich hat man in den letzten Jahren sehr viel getan und entsprechend auch angefangen, bewusstseinsbildende Maßnahmen, die man unter aktivem Flächenmanagement zusammenfassen kann, einzuführen, die langsam aber sicher in den Gemeinden greifen und auf einer ganz, ganz weichen Ebene, jenseits des logistischen Rahmens versuchen, hier ein bisschen Bewusstsein bei Bevölkerung und bei Politik dafür zu schaffen. Die Frage ist, wäre sowas wie ein stadtregionaler Bodenfonds die Lösung, der den Gemeinden ermöglicht, strategisch Grundstücke aufzukaufen und sich zu entwickeln? Alles das ist Zukunftsmusik. Eine Sache will ich Ihnen jetzt noch zeigen, das sind die regionalen Leitplanungen. Es hat sich schon was getan und das ist ein Unterschied zum Stand der Dinge vor 10 Jahren. In Niederösterreich hat man mit den regionalen Leitplanungen ein Planungstool entwickelt auf interkommunaler Ebene, das im deutschsprachigen Raum überall große Beachtung findet, wo wir es vorstellen, weil es tatsächlich eine ganz, ganz tolle Verschränkung ist von quasi bottom-up aus Gemeindeebene und aber auch begleitet und moderiert durch die Landesregierung. Und so hat man es geschafft, im Wachstumsraum A5, geht los bei circa, sagen wir mal, Gerersdorf, Korneuburg bis rauf Mistelbach, schon vorausschauend, da wo das Wachstum stattfinden wird, sich festzulegen, wo das Wachstum stattfinden wird. Das heißt, die regionalen Leitplanungen werden jetzt ja auch weitergeführt, weil sie erfolgreich sind. Ein ganz, ganz wichtiges Tool, nicht nur für die interkommunale Planung, sondern auch für die Entwicklung in der Stadtregion. Und das ist auch wichtig, weil es den Gemeinden eine Sache ermöglicht. Zusammen haben wir uns auf der Backel und einigen uns auf eine Strategie, und werden dadurch selbstbewusster und können auf Augenhöhe mit Wien kommen. Das ist genau das große Problem, vor dem wir immer stehen in den Gemeinden. Es heißt ja immer, ja, was will ich, kleiner Bürgermeister, gegen das große Wien ausrichten? Und möglicherweise sind solche regionalen Leitplanungen ein Schritt, das ein bisschen abzumildern. Alles das funktioniert, hat aber genau das Problem, dass es noch kein überregionales Strukturkonzept gibt. Es gibt die Stadtregion Ost, diesen blauen Folder, den Sie sich noch downloaden können, der jetzt ungefähr 6-7 Jahre alt ist. Vorteil von digitalen Sachen ist, sie vergilben nicht. Aber das ist quasi der letzte Punkt, wo man versucht hat, so etwas wie eine überregionale Struktur zu entwickeln. Es fehlt aber sozusagen das Leitbild, an dem sich auch die regionalen Leitplanungen richten können. Jetzt habe ich noch eine Minute und die will ich Ihnen gerne damit versüßen, dass wir uns die Kooperationskulturen anschauen. Das ist jetzt aus einem neuen Projekt, das wir gerade für die MA50 machen. Schauen Sie sich an, das sind Pendlerströme, alle Richtungen, Stadt rein, Stadt raus, alle Richtungen, die es gibt innerhalb von Gemeinden und die Wanderungen innerhalb von einem Jahr. Da ergibt sich dieses Bild. Wir haben 30 Gemeinden befragt, das Bild kommt gleich nochmal, deswegen kann ich es wegdrücken. 30 Gemeinden, die im engsten Verflechtungsbereich von Wien liegen, mit wem kooperiert ihr denn? Da sehen Sie jetzt dieses Bild. Da ist Wien, dieses weiße Loch in der Mitte. Wo kooperiert ihr? Ihr kooperiert meistens, also die Gemeinden, die Nennungen waren meistens Zweckverbände, also zweckorientierte Kooperation. Ich habe es genannt, das Verflechtungskooperationsparadoxon, das rauskommt. Sie sehen links, das sind die funktionalen Verflechtungen, das ist die funktionale Realität quasi, auf die man trifft. Und rechts, auch wenn es jetzt bloß 30 Gemeinden sind aus dem Umland, aber das Bild wird sich wahrscheinlich nicht ändern, wie die Kooperation stattfindet, quasi mit dem Rücken zu Wien. Und alles das muss man mitbedenken, wenn man davon spricht, wie Stadt-Umland-Arbeit irgendwie institutionalisiert werden kann. Da muss man noch Basisarbeit leisten. Es geht auch teilweise aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht mehr. Da steckt viel dahinter, aber auf jeden Fall, das Bild ist, glaube ich, ein schönes. Wir haben also sehr unterschiedlich ausgeprägte Kooperationskulturen. Die Realität, und das haben wir vorher auch schon bei den Eingangsstatements gehört, ist aber eine andere. Wir haben keine Stadt- oder Landesgrenzen. Wir haben aber noch nichts, was dem quasi kooperationstechnisch Rechnung tragen würde. Und das hat dieses Bild eigentlich schön gezeigt. Und auch das, was vorher schon gefallen ist, solche kleinen Projekte. Es braucht nicht nur dieses überregionale Strukturkonzept, sondern diese kleinen Projekte, wo man sich kennenlernt, Reinventing the Fringe auf der einen Seite oder eben sowas wie die Gründerspange im Norden, die sind unfassbar wichtig, auf dem Weg dahin Augenhöhe zu finden und gemeinsam tatsächlich möglicherweise Planung zukünftig abzustimmen. So, den Satz muss ich nicht mehr sagen, den hat der Herr Mittringer schon gesagt. Aber das ist einfach so. Ich habe es auch anfangs erwähnt, wir werden weiter Wachstum managen müssen. Kooperationsbereitschaft nimmt zu, nicht nur, weil der Leidensdruck größer wird, und da schaue ich jetzt einfach nach Klosterneuburg, sondern weil möglicherweise auch eine neue Generation von Politikerinnen und Politikern das Thema sehr viel ernster nimmt und bewusster quasi auch in den politischen Alltag mit aufgenommen hat. Theoretische Lösungen und Konzepte haben die PGO, SUM und wir alle miteinander in den letzten 10 Jahren mehr als genügend entwickelt. Sie müssten irgendwann umgesetzt werden. Und das ist dann auch schon das Letzte, und damit höre ich gern auf. Es braucht eben die Einheit von Orientierung und Umsetzung. Was meine ich damit? Auf der einen Seite, wir brauchen alle sowas wie die regionalen Leitplanungen oder einen noch größeren stadtregionalen Masterplan, und auf der anderen Seite kleine vertrauensbildende Konzepte, Reinventing the Fringe und Grünanger und solche Geschichten. Genau, um auf 2 Ebenen quasi zu arbeiten. Wir brauchen das übergeordnete strategische Ganze, und auf der anderen Seite müssen wir uns aber alle kennenlernen. Wir kennen uns vermeintlich, aber wir kennen uns noch nicht im politischen Alltag tatsächlich. Und auch wenn man sich kennt, man arbeitet einfach noch nicht zusammen. Irgendwann zieht man sich wieder zurück in seine Gebietskörperschaft, in seine Institution und macht dann leider noch ein bisschen so weiter, wie als gäbe es die anderen möglicherweise doch nicht, auch wenn man es besser weiß. In diesem Sinne, es hat sich nicht viel getan, aber es hat sich insofern einiges getan, das in die richtige Richtung weist. Ich freue mich auf die Diskussion und sage Danke.